Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode, guten Abend. Wer das Klima verbessern will, der kann eine Nacht lang nicht schlafen oder monatelang auf die Straße gehen. Das Klimakabinett hat sich für Ersteres entschieden, nachdem Hunderttausende sich für Zweiteres entschieden haben. Nach einer durchgemachten Nacht gestern hat die Bundesregierung dann ihr lang erwartetes Maßnahmenpaket vorgestellt, um heute aufzuwachen zu viel Kritik. Unter anderem muss sich die GroKo anhören, ihre Pläne seien Pillepalle. Wie sie die Maßnahmen verteidigt, ist ein Thema hier. Unterdessen versuchen Klimaaktivisten, ihre Vorschläge in harte Weltpolitik zu gießen, und zwar auf dem Jugendklimagipfel in New York heute. Wie sie den Klimagipfel der UN am Montag beeinflussen wollen, darüber berichten wir auch gleich. Außerdem schauen wir dann noch auf die britische Labour-Partei und deren Jahreskonferenz, bei der es gekracht hat. Was in der Bundesliga heute passiert ist, das erfahren Sie um 18.35 Uhr im Sporttelegramm. Und im Anschluss geht der Hintergrund dann der Frage nach, wie die EU gegen exzessiven Tourismus vorgeht, zum Beispiel in Barcelona oder Venedig. Die Große Koalition wollte den großen Wurf wagen. Rausgekommen ist ein Klimaschutzpaket, dem große Skepsis entgegengeworfen wird. Die Regierung will ja mehr als 50 Milliarden Euro für den Klimaschutz ausgeben und den Ausstoß von CO2 bepreisen, ab 2021 mit 10 Euro pro Tonne. Damit würde Benzin um rund 3 Cent teurer. Mit Blick auf andere Maßnahmen hat die Umweltministerin ihre Ministerkollegen heute schon mal vorsorglich darauf hingewiesen, wenn ihr nicht liefert, dann drohen euch Sanktionen. Volker Finkthammer über die Reaktion.
Trotz der insgesamt 65 Punkte und dem grundsätzlichen Einstieg in die CO2-Bepreisung, die das gestern verabschiedete Klimapaket umfasst, reißt die Kritik nicht ab. Besonders treffen muss die Koalition die Kritik aus der Wissenschaft. Denn die wurde und soll ja auch in Zukunft als Kontrollinstanz neben dem Klimakabinett bemüht werden, um die Einhaltung der Vereinbarungen zu überprüfen. Doch die Klimaexperten sind mehr als enttäuscht. Das sei fast eine Nullnummer, sagt der Hamburger Klimaforscher Mujib Latif. Die Koalition habe sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt und mit solchen Minischritten werde man die Klimaziele, die Deutschland zugesagt habe, niemals erreichen. Nicht weniger deutlich wird der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, der von einem Dokument der politischen Mutlosigkeit spricht. Und sein Kollege Andreas Levermann erklärte am Mittag im Deutschlandfunk:
Wir können tatsächlich das Pariser Klimaabkommen noch einhalten, aber so nicht. Da ist gestern eine Riesenchance vertan worden. Denn was wir ganz klar wissen ist, so funktioniert es nicht, so bleiben wir auf einem Temperaturanstiegspfad.
Dabei hat der Vizekanzler Olaf Scholz die Eckpunkte der Koalition gestern Abend im ZDF noch als einen großen Wurf verteidigt.
Was wir da vorgelegt haben, ist ein großer Wurf. Und deshalb ist es genau richtig, langsam anzufangen, aber jedem zu sagen, wenn man zu lange wartet, dann wird das immer teurer. Und das halte ich auch für ökonomisch für das richtige Signal.
Es sind deshalb wohl auch nur einige wenige Ökonomen, die den Plänen zumindest den Versuch des Einstiegs in eine nachhaltige Klimapolitik abgewinnen können. So erklärte der Chef des Münchner IFO-Instituts Clemens Fuß am Morgen im Bayerischen Rundfunk:
Wir haben zum ersten Mal wirklich ein umfassendes Konzept, das funktionieren kann. Das gab es bisher nicht in der deutschen Klimapolitik. Das Problem liegt darin, dass man nicht ehrgeizig genug war und den CO2-Preis nicht schnell genug anhebt. Man steigt hier zu niedrig ein.
Auch für das Institut der deutschen Wirtschaft ist das unzureichend. Von einem Einstiegspreis von 10 Euro seien keine Verhaltensänderungen zu erwarten, sagte IW-Geschäftsführer Hubertus Barth dem Handelsblatt. Da sei es wohl mehr um den Verzicht auf harte Belastungen für die Bevölkerung gegangen. Innerhalb von 5 Jahren soll der Preis für eine Tonne CO2 ab 2021 von 10 auf 35 Euro angehoben werden. Dabei wären allen Klimaexperten zufolge mindestens 50 Euro notwendig gewesen, um die für die Treibhausgasreduktion notwendige Wirkung zu erzielen. Die Koalition aber habe sich bei ihrem Kompromiss ganz bewusst für diese langsamere Schrittfolge entschieden, betont am Morgen im Deutschlandfunk Kanzleramtsminister Helge Braun.
Wir wollen, dass alle Menschen ihr Verhalten ändern. Wir wollen, dass sie es freiwillig tun und wir wollen auch, dass sie den Umstieg gut schaffen.
Deshalb etwa werde die Bundesregierung niemanden dazu zwingen, seine Mobilität von jetzt auf gleich einzuschränken. Für den JUSO-Vorsitzenden Kevin Kühnert sind allein die verabredeten jährlichen Überprüfungen der Maßnahmen der eigentliche Erfolg der gestrigen Verabredungen. Das greift auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf.
Was für mich das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt ein Sicherheitsnetz haben. Also wenn ein Minister zum Beispiel seine Bereiche viel zu optimistisch geschätzt hat, und da ist der Verkehrsbereich einer, wo ich finde, da ist zu optimistisch geschätzt worden, was die einzelnen Maßnahmen bringen, dann wird nachgesteuert werden. Und das ist für mich ganz zentral.
So Schulze am Rande des Landesparteitages der nordrhein-westfälischen SPD in Bochum. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, forderte heute verpflichtende Maßnahmen für den Klimaschutz. Alleine mit Subventionen und Anreizen werde man da nicht weiterkommen, sagte er auf dem grünen Landesparteitag in Sindelfingen. Länder wie Schweden würden über 100 Euro pro Tonne verlangen. Und in Deutschland sollten 10 Euro ausreichend sein. Das sei doch ein Treppenwitz.
Volker Fintamer war das über die laute Kritik am Klimapaket, das die GroKo gestern vorgestellt hat. Gestern sind sie noch fürs Klima marschiert, heute dürfen sie dann mal sitzen. Nach den weltweiten Protesten setzen sich nämlich heute 700 Aktivisten aus der ganzen Welt zusammen, und zwar auf dem Jugendklimagipfel in New York. Und der findet ganz bewusst kurz vor dem großen Klimagipfel der Vereinten Nationen am Montag statt, zu dem ja die Staats- und Regierungschefs anreisen werden. Thilo Kössler ist für uns in New York und beobachtet das. Herr Kössler, was ist denn das Ziel dieser jugendlichen Aktivisten heute?
Also das ist eine absolute Premiere. Es hat es noch nie gegeben, dass ein vorgelagerter Jugendgipfel den Auftakt zu einem UNO-Gipfel und zur UNO-Generalversammlung macht. Das ist der Versuch des Generalsekretärs, die Dynamik dieser Jugendbewegungen wie Fridays for Future aufzunehmen und den Klimadialog gewissermaßen aus dem Kreis der Staats- und Regierungschefs herauszuholen und um Initiativen zu bereichern, die weltweit von Jugendlichen gebildet worden sind. Dabei soll sichergestellt werden, und ich glaube, das ist das eigentliche Novum, dass diese Projekte und Ideen tatsächlich auch die Entscheidungsträger erreichen. Die Initiativen, die hier vorgestellt werden sollen, die Teilnehmer sollen den Teilnehmern des Gipfeltreffens am Montag vorgelegt werden. Es soll zu Beginn dieses Climate Action Summits, so der Titel dieses Treffens am Montag, soll es einen Youth Dialog geben, einen Jugenddialog, wo diese jugendlichen Initiativen vorgestellt werden sollen. Das ist ein völlig neues Format, das diesem Treffen gewissermaßen ein völlig neues Gesicht und ein völlig neues Gewicht geben soll. Es geht um die glaubhafte Erweiterung des Klimadialogs, um die Zivilgesellschaft, und Antonio Guterres hat den Klimawandel zu seinen politischen Herzensangelegenheiten gemacht und für dieses neue Format gesorgt.
Und welche Rolle spielt der da genau, also der UN-Generalsekretär?
Also er hat gesagt, er wollte ja eigentlich überhaupt kein Keynote-Speaker sein, wie das immer heißt, sondern ein Keynote-Listener. Und er saß da im Kreis von vier Leuten, die internationale Initiativen gegründet haben, unter ihnen natürlich auch Greta Thunberg, und er hat gesagt, eigentlich wollte er gar nichts sagen, aber Politiker reden zu viel, sie hören zu wenig zu, und deshalb wollte er, Entschuldigung, das war das Telefon, das hier geklingelt hat.
Sie können ruhig auf den Rande gehen.
Er hat gesagt, die politische Stimme der Jugendlichen muss mehr berücksichtigt werden, hat die Jugendlichen ermuntert, ihre Arbeit vorzuführen, nicht auf die Bedenkenträger zu hören, sondern ihr politisches Schicksal in die Hand zu nehmen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Dafür hat er einen riesen Beifall bekommen von diesen Jugendlichen. Er sagt, dieser Gipfel wäre ohne die Jugendbewegung überhaupt nicht denkbar gewesen. Die Bestrebungen, sie mundtot zu machen, nicht wahrzunehmen, denen müssten sie etwas entgegenhalten, nämlich weiterhin die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Er hat auch davon gesprochen, dass der Apparat der UNO so schwerfällig sei, aber jetzt sei er gewissermaßen um eine basisdemokratische Ebene erweitert. Das scheint mir eine neue Initiative zu sein und eben die Zivilgesellschaft mit einzubinden in dieses ganze Projekt Klimadialog.
Das heißt, er setzt auf Zuhören statt selber reden und will die Zivilgesellschaft einbinden. Da ist ja die Frage, was liefern denn die Teilnehmer dieses Jugendgipfels? Also geben die nur Input oder haben die sehr konkrete Politikentwürfe?
Also die haben konkrete Politikentwürfe. Sie tragen der Tatsache Rechnung, ich formuliere das erstmal allgemein, dass der Klimawandel weit verzweigte und vernetzte Folgen und Konsequenzen hat, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich und. Aus allen Teilen der Welt Initiativen vorgestellt. Es geht um technikbasierte Lösungen für Herausforderungen des Klimawandels. Social Media werden hier eine große Rolle spielen. Es geht um ethische Fragen und Initiativen angesichts der der Tatsache, dass die ärmsten Länder zwar am meisten betroffen sind vom Klimawandel, aber am wenigsten gehört werden. Es geht um die Umstellung des Wirtschaftskreislaufes auf Klimaneutralität, ein ganz, ganz komplexes Thema. Es geht um das Herunterbrechen dieser großen Probleme. Zum Beispiel gibt es eine Initiative Crowdsourcing für Kleinbauern. Es geht sogar um nachhaltige Modeschöpfung. Also das alles ist die Erkenntnis, die Klimakrise ist eine politische Krise, eine wirtschaftliche Krise, eine kulturelle Krise. Und diese Initiativen tragen dieser Vernetzung der Problematik, glaube ich, ziemlich gut Rechnung. Und ich bin gespannt, was dann tatsächlich den Gipfel am Montag davon erreichen wird.
Thilo Kössler war das über den Jugendklimagipfel heute in New York. Besten Dank. Jens Spahn ist gerade unterwegs auf einer nicht ganz leichten Mission in Mexiko. Der Gesundheitsminister wirbt dort nämlich um Pflegekräfte für deutsche Kliniken. Denn Deutschland fehlen bekanntermaßen Zehntausende Pflegerinnen und Pfleger. Warum aber nicht alle in Mexiko von diesem Plan begeistert sind, sagt Nadine Bader.
Laura Moran-Peña ist eine der mexikanischen Pflegeausbilder, die im November nach Deutschland kommen werden, auf Einladung des Bundesgesundheitsministers. Die Dozentin unterrichtet an einer Schule für Pflege und Geburtshilfe in Mexiko-Stadt. Dass Jens Spahn nach Mexiko gekommen ist, um Pflegepersonal anzuwerben, sieht sie durchaus als Chance für einige mexikanische Fachkräfte. Ich glaube, dass die Zahl der Mexikaner, die sich für den Arbeitsmarkt in Deutschland bereit machen, aber keine so große ist. Menschen, die in ein anderes Land gehen, müssen ein passendes Profil, Sprachkenntnisse und die Ausbildung haben. Im November soll die Pflegeausbilderin einen Eindruck von der praktischen Arbeit in der Pflege in Deutschland erhalten und danach bei mexikanischen Pflegekräften Werbung machen für Deutschland. Jens Spahn setzt große Hoffnung in die Anwerbung aus dem Ausland. Eine Staatssekretärin aus dem Bundesgesundheitsministerium war vor kurzem auf den Philippinen, um dort mehr Pflegekräfte für Deutschland zu gewinnen. Im Juli reiste Spahn aus demselben Grund in den Kosovo. Er geht davon aus, dass pro Jahr etwa 1000 kosovarische Pflegekräfte nach Deutschland kommen könnten. Eine konkrete Zielvorgabe für mexikanisches Pflegepersonal nennt er aber nicht. Der Minister spricht von mehreren hundert mexikanischen Pflegern.
Wir haben einen riesigen Bedarf an Pflegekräften in Deutschland. Allein 50.000 bis 80.000 offene Stellen schon jetzt. Geld wäre da, aber der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Und deswegen brauchen wir auch Pflegefachkräfte aus anderen Ländern, die bei uns mit anpacken wollen.
Doch die Visaverfahren und die Anerkennung von ausländischen Pflegekräften dauern oft lang. Eine neue Dachorganisation soll deshalb, gefördert vom Bundesgesundheitsministerium, die Antragstellung bei den deutschen Behörden übernehmen. Das Ziel? Die angeworbenen Pflegekräfte sollen 3 Monate, nachdem sie einen Antrag gestellt haben, in Deutschland sein. Nach weiteren 3 Monaten sollen sie ihre Anerkennung als Fachkraft erhalten. Bisher dauert das gesamte Verfahren laut Ministerium für philippinisches Pflegepersonal etwa 2 Jahre. Luis Fernando Hernandez von der regierungsunabhängigen Stiftung für Gesundheit sieht es kritisch, wenn Krankenschwestern oder Pfleger Mexiko verlassen, um nach Deutschland zu gehen. Es kann für Pflegekräfte attraktiv sein, nach Deutschland zu gehen, aber für unser Gesundheitssystem ist es ein Risiko. Es ist nicht so gut, wenn das ausgebildete Personal das Land verlässt und unseren Mangel noch vergrößert. Denn das Gesundheitssystem in Mexiko sei ohnehin schon unterfinanziert. Der Bundesgesundheitsminister räumt zwar ein, dass die Dichte an Pflegekräften gemessen an der Bevölkerungszahl in Mexiko geringer sei als in Deutschland, aber
der ein oder andere mag vielleicht mal zurückkehren dann auch in einigen Jahren und kann dann eben auch eine Bereicherung fürs Gesundheits- und Pflegesystem hier sein.
Aber erst einmal hofft der Minister, dass Pflegekräfte aus Mexiko, dem Kosovo oder den Philippinen sich für Deutschland entscheiden, damit der Mangel an Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern oder Seniorenheimen nicht mehr ganz so groß ist.
Nadine Bader berichtete. Knapp die Hälfte der Menschen im Osten sagt derzeit, wir sind unzufrieden mit der Demokratie und wie sie funktioniert. Die Bundesregierung kommt trotzdem zu dem Schluss, dass die deutsche Einheit sich bisher gut entwickelt. In ihrem Jahresbericht stellt sie unter anderem fest, dass die Wirtschaftskraft im Osten gestiegen ist. Kai Clement kennt die Einzelheiten.
Den Daten zufolge hat die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands im vergangenen Jahr 3/4 des westdeutschen Niveaus erreicht. Das, so zitieren Zeitungen aus dem bislang unveröffentlichten Bericht, entspreche nahezu dem Durchschnitt der Europäischen Union. In den beiden Vorjahren hatte die Zahl dagegen gleichbleibend bei 73,2% gelegen und sich zuletzt nur noch langsam gesteigert. Zur Einheit hatte die Regierung für 1990 einen Wert von 43% errechnet. Mit Blick auf Löhne, Gehälter und verfügbare Einkommen sehe das Ergebnis deutlich besser aus, so berichtet unter anderem das Handelsblatt. So werde ein Wert von etwa 85% des westdeutschen Niveaus erreicht. Berücksichtige man auch noch die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten, verringere sich der Abstand weiter. Zitat: Das Zusammenwachsen Deutschlands und die Angleichung der Lebensverhältnisse sind seither weit vorangekommen. Offenbar empfinden das viele, aber auch im Jubiläumsjahr der Einheit nicht so. Einer Umfrage zufolge fühlt sich mehr als jeder zweite Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte dem ARD-Hauptstadtstudio die Zahlen nicht bestätigen. Er verwies darauf, dass Christian Hirte, der Regierungsbeauftragte für die neuen Bundesländer, den Bericht erst am Mittwoch dem Kabinett vorlegen werde. Dagegen hat sich der Vorsitzende der Linksfraktion bereits zu Wort gemeldet. Zitat: Dietmar Bartsch, mit dem neuen Ostbeauftragten verkommt der Jahresbericht zu einer einzigen Lobhudelei. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Natürlich sei viel geleistet worden, aber dass Ostdeutsche länger arbeiten müssten und dafür weniger Geld bekämen, sei nicht akzeptabel. 1997 hat die Bundesregierung erstmals ihren Jahresbericht vorgelegt. Der liefert einen Überblick über ihre, Zitat, Politik zur Angleichung der sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Lebensbedingungen der Menschen im vereinten Deutschland.
Kai Clement war das über den Jahresbericht zur deutschen Einheit. Nach den Angriffen auf saudische Ölanlagen sendet Washington 2 klare Signale an den Iran. Erstens härtere Sanktionen und zweitens zusätzliche Truppen in der Golfregion. Der Iran sendet auch ein klares Signal und droht mit massiver Vergeltung, sollten die USA über einen Krieg nachdenken. Karin Senz berichtet.
US-Verteidigungsminister Esper hatte erklärt, dass sie weitere Truppen und militärisches Gerät nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegen. Die beiden Regierungen hätten darum gebeten. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, drohte bei einem Angriff mit einem massiven Gegenschlag. Man werde nie einen Krieg auf iranischem Boden zulassen. Das Land des Angreifers würde zum Hauptschlachtfeld. US-Präsident Trump hatte gestern noch dazu aufgerufen, einen Krieg zu vermeiden. Er neige nicht sofort zu einem Militärschlag. Der iranische Außenminister Zarif reagierte auf die neuen US-Sanktionen gegen die Zentralbank seines Landes, die zuvor schon mit Strafmaßnahmen belegt worden war. Sie seien ein Indiz für die Verzweiflung Washingtons, weil die Strategie des maximalen Drucks nicht aufgehe. Außerdem warnte er, die US-Maßnahmen seien gefährlich und nicht akzeptabel. Zarif ist seit gestern für die UN-Vollversammlung in New York. Möglicherweise könnte es am Rande ein Treffen mit den verbliebenen Partnern des Atomabkommens geben, darunter ist auch Deutschland. Ein Gespräch zwischen dem iranischen Präsidenten Rouhani, der nächste Woche nach New York kommt, und US-Präsident Trump gilt allerdings als unwahrscheinlich.
Die iranischen Revolutionsgarden drohen den USA mit massiver Vergeltung im Falle eines Angriffs. Karin Senz berichtete. Geh weg. Wer das sagt, riskiert in Ägypten viel. Dort trauen sich aber gerade zumindest einige Menschen nach vielen Jahren wieder, ihre Meinung auf der Straße kundzutun und genau das zu sagen. Und sie sind augenscheinlich richtig wütend auf den ägyptischen Präsidenten. Diese Wut ist riskant für die Demonstranten, aber auch für den Machthaber Assisi. Carsten Kühntop berichtet.
Es waren Szenen, die Ägypten seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Im Zentrum von Kairo und in mehreren anderen Städten waren gestern Abend Menschen auf der Straße, um gegen Präsident Abdel Fattah al-Sisi und die Regierung zu demonstrieren. Auf dem Tahrirplatz in der Hauptstadt dürften es ein paar hundert gewesen sein. In Sprechchören verlangten sie, dass der Präsident abtritt. Sag es, hab keine Angst, Sisi muss gehen, so dieser Ruf, den die meist jungen Leute anstimmten, im Wechsel mit dem einfachen Geh weg. Und auch der Ruf, der während der Zeit des Umbruchs 2011 geprägt wurde, war plötzlich wieder zu hören. Das Volk verlangt den Sturz des Regimes. Die Sicherheitskräfte hielten sich am Tahrirplatz zunächst zurück und setzten dann Tränengas ein. In den Morgenstunden lösten sie die Proteste schließlich auf. Auch in Alexandria am Mittelmeer, in Suez am Roten Meer und in Mansoura und in Mahalla el-Kubra im Nildelta kamen Menschen zu Straßenprotesten zusammen. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte Mohammed Ali, ein ägyptischer Bauunternehmer und Schauspieler, der in Spanien im selbstgewählten Exil lebt. In mehreren Videos, die er während der vergangenen Wochen ins Internet stellte, hatte Ali dem Präsidenten und der Armee Korruption vorgeworfen. Dabei stellte er sich selbst als Insider, als Whistleblower dar, legte aber keine Beweise für seine Anschuldigungen vor. Präsident Assisi wies die Vorwürfe als Lügen und Verleumdungen zurück. Offenbar traf Ali mit seinen Videos dennoch einen Nerv. Eine Reihe von Wirtschaftsreformen, die die Regierung während der vergangenen Jahre umgesetzt hat, hat gerade den Mittelstand und ärmere Menschen schwer getroffen. Laut der Statistikbehörde ist der Anteil der Ägypter, die jetzt an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, gestiegen. Gleichzeitig beklagen Menschenrechtsorganisationen, dass die Regierung jede Form von Kritik oder Opposition massiv unterdrücke. Die staatliche Repression sei so stark wie nie zuvor während der vergangenen Jahrzehnte. Auch wenn es insgesamt lediglich einige tausend Ägypter gewesen sein dürften, die gestern Abend auf die Straße gingen, die Tatsache, dass sich diese Menschen das überhaupt trauten, ist bemerkenswert. In Ägypten sind Kundgebungen ohne staatliche Genehmigung verboten. Ob weitere Demonstrationen folgen werden, weiß niemand. Die Aktivisten, die vor knapp 9 Jahren die Proteste gegen den damaligen Präsidenten Mubarak angeführt hatten, haben entweder das Land verlassen oder sitzen hinter Gittern. Unklar ist auch, wie die Regierung auf die Ereignisse reagieren wird. Präsident Assisi hält sich derzeit in New York auf, um an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Die staatlich gelenkten Medien in Ägypten ignorierten die Proteste zunächst.
In Ägypten haben in mehreren Städten Menschen gegen den Präsidenten protestiert. Das waren Informationen von Carsten Kühntop. Der Brexit spaltet. Auch die Labour-Partei in Großbritannien, die ist heute in Brighton zu ihrer Jahreskonferenz zusammengekommen. Und dort sind die gespaltenen Flügel aneinander geraten. Gestritten wurde über die Frage, ob der Posten des stellvertretenden Parteivorsitzenden abgeschafft wird oder nicht. Friedbert Meurer hat das Treffen für uns beobachtet. Herr Meurer, in 6 Wochen soll Großbritannien raus aus der EU. Warum streitet sich Labour über die Frage, ob es einen stellvertretenden Parteivorsitzenden gibt oder nicht?
Also auf den ersten Blick geht es um den Brexit. Tom Watson hat gesagt, wir wollen sofort ein zweites Referendum haben, gar nicht erst Neuwahlen abwarten. Damit hat er sich gegen den Parteivorsitzenden gestellt. Dahinter stehen aber diese Flügelkämpfe, die Sie angesprochen haben, die es ja seit Jahr und Tag bei Labour gibt. Tom Watson ist ein Zentrist, die Linken würden sagen ein Blairist. Und die Linken werfen ihm vor, er wille nur den Brexit benutzen, um Corbyn das Leben schwer zu machen. Umgekehrt sagt Tom Watson, die Art und Weise, wie ihr mich hier per SMS rauswerfen wollt, das seien Zustände. Hören wir uns das kurz an, wie in Venezuela.
If people want to remove me, let the members remove me, rather than having a secret paper at a meeting at last minute. These kind of things happen in Venezuela. They shouldn't be happening in the United Kingdom.
Und dann sagt er, die Mitglieder sollen entscheiden. Jeremy Corbyn hat das Ganze jetzt wieder runtergezogen und hat gesagt, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wird überprüft. Also Tom Watson kann erstmal Vize bleiben.
Was bedeutet das jetzt, dieser Ausgang des Streits?
Das bedeutet, dass die Demonstration von Einigkeit auf diesem Parteitag in Brighton, wenn sie denn geplant war, geplatzt ist, dass die Konflikte wieder offen zutage getreten sind. Es bedeutet, dass Boris Johnson sich ins Fäustchen lachen kann, wenn er beobachtet, wie sich Labour im Moment zerfleischt, sowohl über die alten Links-Rechts-Themen als auch beim Brexit. Die Mehrheit der Partei will Remain, will über ein zweites Referendum in der EU bleiben. Aber Corbyn zieht da nicht richtig mit.
Und welche Strategie fährt Corbyn jetzt und wie erfolgsversprechend ist die eigentlich?
Also Corbyn hat die Strategie zu sagen, erstens, das Wichtigste ist jetzt, wir wollen den No-Deal verhindern, dass wir also ohne Vertrag mit der EU am 31. Oktober herauskrachen. Danach sieht es ja aus, dass es nicht dazu kommt. Zweitens, es soll dann Neuwahlen geben, die will Labour gewinnen und ein Premierminister Corbyn will dann ein zweites Referendum ansetzen, aber vorher mit der EU einen Vertrag aushandeln, nach dem Großbritannien in der Zollunion bleiben soll, eng am Binnenmarkt ausgerichtet ist. So, und Labour will nicht vorgeben, dann wie bei dem Referendum die Wähler entscheiden sollen.
Wie ist denn?
Schwer kompliziert.
Ja, das hört
schwer kompliziert
an.
Für die Wähler.
Wie sehen denn die Taktik Umfragen aufgeht? Da aus? Also wenn man jetzt darauf schaut, das ist ja genau das Wichtige dann.
Ja, die Wähler gutieren diesen Kurs nicht. Die Konservativen sind davon geeilt, liegen 8-9 Prozentpunkte vor Labour. Labour wird fast von den Liberaldemokraten aufgeholt. Also die Parteien, die klar für den Brexit sind, Konservative, stehen gut da an der Wählerkunst. Die klar für Remain sind, für Verbleib in der EU, wie die Liberaldemokraten, stehen gut da. Und Labour droht bei diesem Kurs durch den Rost zu fallen.
Friedbert Meurer war das über die Jahreskonferenz der Labour-Partei in Großbritannien. Vielen Dank. Dazu können Sie auch einen Kommentar hören um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit kommen wir jetzt zum Sport. Bei mir im Studio ist Marina Schweizer.
Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und da wollte der FC Bayern München an seinen Champions-League-Sieg von unter der Woche anknüpfen. Das gelang zu Hause zum Oktoberfestauftakt gegen Köln. Karl-Heinz Kass.
Kaiserwetter, Blasmusik und volles Haus vor 75.000 Besuchern fertigt der FC Bayern den ersten FC Köln deutlich ab und schenkt dem Aufsteiger viermal ein. Dritte Minute Lewandowski, 48. Lewandowski, 8. und 9. Saisontor. Dazu Coutinho, 60. Minute und Perisic, 73. Coutinho, der Wunderstürmer aus Brasilien mit seinem ersten Treffer. Es war ein Elfmeter, er musste zweimal verwandeln, bis der Treffer zählte. Ezeboué hatte gefoult, sah dafür die rote Karte. Die Bayern zum Oktoberfestauftakt in Topform. Sie gewinnen mit 4:0.
Die Fans des SC Freiburg sangen heute etwas, was man sonst nicht von ihnen gewohnt ist. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Das war die Hoffnung nach dem guten Saisonstart. Am Ende gab es nur einen Punkt gegen Augsburg. Jens-Jörg Krieg.
Der SC Freiburg hat den Sprung an die Tabellenspitze verschenkt, denn trotz großer Ballbesitzzeiten und großer Überlegenheit, speziell in der ersten Halbzeit, reichte es nur zu einem 1:1. Beide Tore fielen in der ersten Hälfte. Lukas Höhler nach Vorarbeit des sehr starken Günther macht in der 24. Minute aus Nahdistanz das 1:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff glich der ehemalige Freiburger Florian Niederlechner in der 39. mit seinem dritten Saisontor zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit lange Leerlauf, aber dann ein starker Schlussspurt der Mannschaft des SC Freiburg. Nicolas Höfler und Nils Petersen trafen aber jeweils nur den Pfosten. So blieb's beim 1:1 unentschieden.
Sportlich eher negativ Schlagzeilen schrieb in den vergangenen Tagen Bayer Leverkusen nach zwei bitteren Niederlagen. Das 2:0 gegen Aufsteiger Union Berlin kann also als kleine Wiedergutmachung stehen. Christian Schulze.
Ein Pflichtsieg ohne Glanz glättet bei Bayer Leverkusen nach der Liga-Klatsche in Dortmund und der Champions-League-Pleite gegen Lok Moskau ein wenig die Wogen. Gegen den über weite Strecken viel zu passiven Aufsteiger Union Berlin brachte sich Leverkusen in Halbzeit 1 auf die Siegerstraße. Kevin Volland mit dem Schuss vom linken Strafraumeck ins lange Eck nach 20 Minuten zur Führung. Fünf Minuten später traf auch Lukas Alario aus der Distanz. 17 Meter zentrale Position unten links ins Netz. Nach der Pause Union kurz mit etwas mehr Aggressivität und Mut. Doch gegen Ende spielte in Überzahl nach roter Karte für Polter wieder fast nur Leverkusen, ohne aber den dritten oder vierten Treffer zu erzielen.
Den ersten Saisonsieg feierte der andere Berliner Club Hertha BSC gegen Paderborn, Christian Riede.
Mit dem 2:1 entfernen sich die Herthaner erstmal etwas vom Tabellenende, aber es war ein Zitterspiel über weite Strecken der Partie. Das 1:0 fiel recht früh in der 10. Minute durch Del Rossi und das war dann auch der Halbzeitstand vor gut 43.000 Zuschauern. In der zweiten Halbzeit, 48. Minute, Wolf zum 2:0, aber Zulinski sechs Minuten später machte es noch einmal spannend mit seinem Anschlusstreffer. Danach ein sehr offensives Spiel mit riesigen Chancen auf beiden Seiten, aber vor allem die Herthaner überboten sich im Auslassen ihrer guten Möglichkeiten. Am Ende aber fielen sie sich in die Arme, denn sie haben das erste Mal in dieser Saison gewonnen mit 2:1 gegen Paderborn.
Und 0:0 steht es noch im Abendspiel zwischen Bremen und Leipzig. Die deutschen Volleyballmänner hatten bisher eine schwierige Europameisterschaft hinter sich. Im ersten K.O.-Spiel, dem Achtelfinale, gegen die Niederlande hatten sie heute aber einen guten Tag erwischt. 3:1 und damit der Einzug ins Viertelfinale. Die Ausgangslage für das Formel-1-Rennen in Singapur morgen, die haben die Fahrer schon heute bestimmt. Im Qualifying stellte wieder einmal Charles Leclerc seinen Ferrari-Kollegen Vettel in den Schatten. Volker Hirt.
Sebastian Vettel fuhr an seinem absoluten Limit, touchierte beim letzten Versuch einer schnellen Runde die Streckenbegrenzung, die vorige Zeit reichte nicht. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc ist im Moment der schnellere Mann, egal ob Hochgeschwindigkeitsstrecke Monza oder Stadtkurs Singapur. Er war 2 Zehntel schneller als Vettel, holte sich die 3. Pole-Position hintereinander. Selbst Platz 2 konnte Vettel nicht halten, Lewis Hamilton fuhr ein paar Hundertstel schneller. Vettel 3. am Start, neben ihm Max Verstappen als 4.
Die Weitspringerin Malaika Mihambo gilt als Favoritin auf eine Goldmedaille bei der anstehenden Leichtathletik-WM. Im Interview habe ich sie gefragt, ob Katar aus ihrer Sicht ein guter Austragungsort ist.
Letztendlich sind die Vergabeprozesse nicht unbedingt transparent und Athleten haben da auch nicht wirklich ein Mitspracherecht. Von daher ist das dann immer einfach eine Sache, mit der man sich im Nachhinein dann einfach abfinden muss, weil das wurde jetzt so vergeben und von daher kann man sich darüber auch aufregen. Es gibt auch viele fragwürdige Dinge, also zum Beispiel das Stadion wird auch klimatisiert sein. Das ist aus Umweltaspekten natürlich nicht gut. Letztendlich muss man sich dann aber entscheiden als Athlet, ob man ja seinen Wettkampf machen möchte oder ob man sich zu viel mit anderem außenrum beschäftigt. Aber gut finde ich das trotzdem nicht.
Das ganze Interview mit ihr gleich in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Ciao.